Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Infosendung vom Montag, den 22. Juni. Zuerst zu einer Studie über die Auflösung der USAID. Die Zahl der bewaffneten Konflikte sei nach dem abrupten Wegfall der Hilfe angestiegen, zeigt eine Studie.
Wir sehen, dass jetzt in diesem Zeitraum eigentlich die Effekte eher zunehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass das abflacht auf diesen Zeitraum betrachtet.
Und was bedeutet es, in der Schweiz von Armut betroffen zu sein? Ein Theaterprojekt versucht, das zu vermitteln übers eigene Erleben.
Ich glaube, man hat dadurch einen empathischeren Bezug zu Menschen, die eben halt in Armut leben in der Schweiz.
Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Soweit der Ausblick auf die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus Bern. Der Gemeinderat hat heute das Budget 2027 vorgestellt. Ursi Grimm mit den Hintergründen.
Der Aufgaben- und Finanzplan AFP der nächsten 3 Jahre hat er ebenso verabschiedet. Der Gemeinderat halte an seinem Kompass für einen verantwortungsvollen finanzpolitischen Weg fest. Es handle sich um ein erneut ausgeglichenes Budget. Eine strategische Priorisierung schaffe Handlungsoptionen für die Jahre ab 2028. Bis Ende Jahr wolle der Gemeinderat entscheiden, um welche Priorisierungen es gehen soll. Kritik kommt von der Mitte. Die Partei kritisiert die prognostizierten Steuereinnahmen. Diese seien zu hoch. Das Grüne Bündnis kritisiert Leistungsabbau und schwarze Nullpolitik des Gemeinderats. Das teilen die Parteien per Medienmitteilung mit. Zuspruch kommt von der SP-JUSO-Fraktion. Das Budget wird als nächstes im Parlament diskutiert. Im Herbst kommt es vor die Stadtberner Stimmbevölkerung.
In Berns Freibäder patrouilliert neu ein Sicherheitsdienst.
Die Bäder Marzilli, Wieler und Weiermannshaus setzen seit Juni auf einen Sicherheitsdienst. Das berichtet der Bund.ch. Das Unternehmen taktvoll patrouilliert mittwochs sowie an Wochenenden mit je 2 Mitarbeitenden pro Bad. Die Stadt Bern rechnet für den Pilotversuch mit Kosten von rund 30.000 Franken. Gründe seien gemäß Beat Burkhalter vom Berner Sportamt Streitigkeiten unter Badegästen, Pöbeleien gegenüber dem Personal und Belästigungen gegenüber jungen Frauen. Auch die Hitze selbst sei ein Faktor, der das Konfliktpotenzial erhöhe. Andere Berner Bäder wie Könitz und Thun verzichten vorerst auf einen Sicherheitsdienst.
Iran und USA einigen sich auf dem Bürgerstock auf einen Fahrplan für eine endgültige Einigung innerhalb von 60 Tagen.
Des Weiteren habe man sich auf eine Koordinierungsstelle zur Konfliktvermeidung geeinigt, um ein Ende der militärischen Operationen im Libanon sicherzustellen. Es berichtet Al Jazeera. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, die israelischen Streitkräfte würden so lange wie nötig im Südlibanon bleiben. Die Hisbollah versprach, jedem Verstoß gegen den Waffenstillstand entgegenzutreten.
Es ist heiß und auch in Europa dauert die Hitzewelle an.
In Frankreich bleiben heute zahlreiche Schulen wegen der extremen Hitze geschlossen. Bei der Fête de la Musique ist der Verkauf von Alkohol vielerorts verboten. Es berichtet Euronews. In Süddeutschland zogen am Wochenende Unwetter durchs Land. Insgesamt 10 Menschen wurden durch Blitzeinschläge verletzt. In Polen und Tschechien führten Stürme und Überschwemmungen zu Einsätzen der Feuerwehr. Unter anderem waren Eisenbahnlinien und Straßen durch umgestürzte Bäume blockiert sowie Keller überflutet. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Auf der griechischen Insel Euböa gab es den ersten größeren Waldbrand des Jahres. Er wurde mittlerweile gelöscht. In der Nacht auf Samstag gab es auch in der Schweiz zahlreiche Gewitter. In Zürich traf ein herabfallender Ast eine 16-Jährige. In kritischem Zustand wurde sie ins Spital gebracht, wo sie daraufhin verstarb.
Die Ukraine verstärkt Angriffe auf die von Russland annektierte Krim-Insel.
Laut Berichten in sozialen Netzwerken gab es mehrere Explosionen und Brände in verschiedenen Regionen der annektierten Schwarzmeerhalbinsel. So sei im Kraftstoffterminal der Hafenstadt Kertsch ein Feuer ausgebrochen. Das berichtet die Deutsche Welle. Dabei seien mindestens 4 Menschen getötet und etwa 30 verletzt worden. Am Samstag habe das ukrainische Militär nach eigenen Angaben Eisenbahnbrücken auf der Krim attackiert. Die Brücken würden von den russischen Truppen für Militärtransporte und Nachschub genutzt. Das erklärte der Generalstab in Kiew. Auf der Halbinsel gibt es mittlerweile einen großen Mangel an Benzin. Gestern wurde der Verkauf von Treibstoff an Privatpersonen und private Unternehmen eingestellt.
Und noch nach Kolumbien. Bei den Wahlen scheint sich der Hardliner Abelardo de la Espriella durchzusetzen.
In der Stichwahl liegt er nach Auszählung fast aller Stimmen vorn. In der ersten Wahlrunde Anfang Juni hatte keiner der beiden Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Rund 400.000 Wähler gaben bei der Stichwahl leere Stimmzettel ab, was in der Regel als Protestwahl gewertet wird. De la Espriella präsentiert sich als politischer Außenseiter, der noch nie ein politisches Amt bekleidete. Der 47-Jährige hat im Wahlkampf ein hartes Vorgehen gegen Kriminalität, den Bau von 10 Großgefängnissen sowie ein Ende der Friedensgespräche mit bewaffneten Gruppen angekündigt. Sein Stil wird oft mit dem des Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, verglichen. Wirtschaftspolitisch will er den kolumbianischen Öl- und Gassektor fördern, Steuern senken und den Staatsapparat um bis zu 40% verkleinern. Er kündigte jedoch an, die vom amtierenden linken Präsidenten Gustavo Petro eingeführte Erhöhung des Mindestlohns um 23% sowie andere beliebte Sozialmaßnahmen beizubehalten.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm und Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. Es bleibt auch diese Woche heiß. Morgen wird es ebenso bis zu 34 Grad heiß. Es gilt eine Hitzewarnung der Stufe 3. Also viel trinken, die Wohnung kühl halten und sich körperlich schonen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Kurz nach seinem Amtsantritt hat der US-Präsident Donald Trump die Entwicklungsbehörde USAID aufgelöst. Zahlreiche Länder weltweit standen von einem auf den anderen Tag ohne Entwicklungsprojekte und ohne humanitäre Hilfe da. Ein internationales Forschungsteam hat nun untersucht, wie sich der abrupte Wegfall der Hilfszahlungen ausgewirkt hat. Die Studie verglich Länder, die zuvor viel Unterstützung erhalten hatten, mit solchen, die keine erhielten. Das Ergebnis: der abrupte Wegfall der USAID-Unterstützung führte zu mehr bewaffneten Konflikten. Ökonom Dominik Rohner von Geneva Graduate Institute hat die Studie mitverfasst. Noah Biu wollte von ihm wissen, welche Rückschlüsse sich aus den Ergebnissen der Studie ziehen lassen.
Eine der Schlussfolgerungen ist, dass wir natürlich jetzt aufpassen sollten, weil es hat so ein wenig einen Dominoeffekt, also dass jetzt auch andere Hilfsagenturen außerhalb der Vereinigten Staaten, jetzt auch in Europa, England, Frankreich und so weiter, damit angefangen haben, zum Teil Hilfe zurückzufahren. Und wenn wir natürlich jetzt das überall auf der ganzen Welt gleichzeitig machen würden, könnte das natürlich den Effekt noch stark verstärken. Also ich würde jetzt da meine persönliche Schlussfolgerung, also jetzt Spekulation ist, dass er nicht direkt von der Studie kommt, ist, dass ich jetzt da sehr vorsichtig vorgehen würde und sicher jetzt als Schweiz zum Beispiel nicht jetzt in diesem Moment noch Entwicklungshilfe streichen würde.
Wie nachhaltig sind denn diese Auswirkungen, die Sie beobachtet haben?
Ja, es ist so, dass wir halt noch nicht so eine lange Studiendauer haben. Also wir schauen uns 10 Monate vor dem Januar 2025 an und 10 Monate nachher. Und wir sehen, dass jetzt in diesem Zeitraum eigentlich die Effekte eher zunehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass das abflacht auf diesen Zeitraum betrachtet. Jetzt ist natürlich wichtig, dass man das auch längerfristig anschauen würde. Also das ist auch etwas, das wir uns vorstellen könnten, vielleicht eine Nachfolgestudie noch zu machen, wo wir das noch mittelfristig auch anschauen.
Zuvor vertraten manche ja die Hypothese, dass Entwicklungszusammenarbeit Konflikte begünstigen kann, weil vereinfacht gesagt der Kuchen größer wird, um den sich unterschiedliche Interessensgruppen dann streiten. Ist diese Hypothese nun widerlegt mit dieser Studie?
Nein, nicht. Also es gibt wirklich so diese zwei verschiedenen Kräfte, die in andere Richtungen abzielen. Also das eine ist eben, der Kuchen wird größer und also man nennt das so diesen Appropriationsmechanismus so quasi. Mehr Sachen können gestohlen werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber so, dass Entwicklungshilfe den Leuten Perspektiven bietet, die Saläre gehen rauf, die Arbeitsmöglichkeiten gehen rauf, es wird zum Teil in Produktivität investiert und das sind natürlich dann Dinge, die dann die Opportunitätskosten von Kriegen erhöhen. Also für Leute ist es dann weniger attraktiv, Kriege zu führen, wenn sie auch wirklich gute Chancen haben im Leben, etwas anderes zu machen. Also das ist 99% der Leute sind keine Sadisten. Wir mögen keinen Krieg. Sie nicht und ich nicht und auch die anderen Leute nicht. Und das ist die zweite Kraft, die in die andere Richtung zieht. Und also es kann beides vorkommen. Also unsere Studie ist eigentlich eine neue Fragestellung, weil die Frage ist, was passiert, wenn jetzt eine abrupte Kürzung von der Entwicklungshilfe stattfindet? Und das Abrupte daran, dass es so rapide war und so massiv, ist etwas ganz Spezifisches.
Welche weiteren Folgen konnten Sie beobachten, die es hat, wenn diese Unterstützung eben so plötzlich wegfällt, wie jetzt bei der Einstellung von USAID?
Also unsere Studie hat sich nur auf Konflikte fokussiert. Es gab andere Studien, die jetzt auch humanitäre Auswirkungen angeschaut haben und da auch Effekte gefunden haben. Also wir zitieren das auch in unserem Paper. Aber jetzt wir selber haben uns wirklich nur auf bewaffnete Konflikte fokussiert.
Sie haben in der ersten Antwort bereits gesagt, dass auch andere Länder die Entwicklungszusammenarbeit kürzen wollen oder schon dabei sind und sie warnen davon. Welche Auswirkungen jetzt spezifisch auf die Konflikte könnte das denn haben, wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz in der Entwicklungszusammenarbeit so radikal kürzt, wie das der Plan ist?
Die Schweiz ist ein wichtiges Land, natürlich kleiner als Amerika, aber in den Orten, wo zum Beispiel das DEZA investiert, sind die sehr wichtig, auch lokal. Und es ist wichtig, dass wir nicht einen Dominoeffekt kreieren, dass jetzt überall alle Entwicklungshilfe zurückgeht. Was auch wichtig ist, ich schaue das in meinem Buch an, der Peace Formula, die Friedensformel. Was auch wichtig ist, ist, dass wir Entwicklungshilfe so organisieren, dass sie wirklich in die Produktivität und die Perspektiven der Menschen längerfristig investiert. Zum Beispiel Dinge wie jetzt in Bildung, ins Gesundheitswesen, in Arbeitsmarktchancen zu investieren, ist etwas, das wirklich längerfristig die besten Politiken darstellen, um den Frieden zu fördern. Ein großer Vorteil ist eben Humankapital. Bildung kann nicht so einfach gestohlen werden wie jetzt anderes physisches Kapital. Und von dem her, wenn wir jetzt in das investieren, wenn wir in die Menschen investieren, in ihre Chancen im Leben, dann können wir auf diese Art nachhaltigen Frieden fördern.
Das war Dominik Rohner. Er ist Ökonom am Geneva Graduate Institute und hat die Studie zum Wegfall der USAID mitverfasst.
Radar Info. Kultur.
Was bedeutet es in der Schweiz, von Armut betroffen zu sein? Das Theaterprojekt Armut, was wäre, wenn ich, versucht, die Lebensrealität von Armutsbetroffenen zu vermitteln. Dafür muss das Publikum eine Wohnung im Murifeld-Quartier besuchen. Noah Bio war an einem Probedurchlauf dabei.
Das Wohnhaus im Murifeld-Quartier wirkt unscheinbar. Das passt zum Thema des Theaterprojekts Armut, was wäre, wenn ich? Denn in der Schweiz ist Armut oft verborgen und findet doch mitten in der Gesellschaft statt. Die Lebensrealität der Menschen, die von Armut betroffen sind, findet im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft aber keinen Platz. Stattdessen herrschen Vorurteile und Fehlannahmen vor. Hier will das Site-Specific-Theaterprojekt Armut – Was wäre, wenn ich? Ansetzen. Das Theaterprojekt richte sich explizit an ein Publikum, das wenig Erfahrung mit Armut hat, erklärt der am Projekt beteiligte Theaterschaffende Dennis Schwabenland.
Wenn man über ein Erleben in die Situation einsteigt, kann man sich auch ganz andere Gedanken machen. Also ich glaube, man hat dadurch einen empathischeren Bezug zu Menschen, die eben halt in Armut leben in der Schweiz. Und ich hoffe dadurch, dass sich dann eben halt auch Dinge ändern, weil dann halt einfach Leute hoffentlich merken, dass es eben halt nicht so einfach ist, in dieser Situation so zu sein und dass es Veränderungen braucht.
Das Brief- und Wohnungsspiel ist inspiriert von immersiven Spielformaten wie Escape Rooms, Pen-and-Paper-Spielen, Live-Action-Rollenspielen, Videospielen und Schnitzeljagden und funktioniert folgendermaßen. Wer sich frühzeitig anmeldet, erhält eine Briefgeschichte nach Hause geschickt. Diese führt in das Thema und in die Geschichte ein. Das Wohnungsspiel selbst findet dann in der eigens dafür eingerichteten Wohnung im Murifeld-Quartier statt. Dort kann das Publikum in die Lebenswirklichkeit von Armutsbetroffenen eintauchen, indem es verschiedene Aufgaben erledigt. Den Briefkasten leeren, der mit Rechnungen gefüllt ist, Antragsformulare ausfüllen, Behördenbriefe beantworten und so weiter. Stete Begleiterin ist dabei eine Küchenuhr, denn für jede Aufgabe steht nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Für das Theaterprojekt hat seine Gruppe mit Menschen zusammengearbeitet, die selbst von Armut betroffen sind, erzählt Dennis Schwabenland. Als ExpertInnen haben sie die Theaterschaffenden beraten.
Sie haben natürlich uns ihre Erfahrungen in erster Linie geteilt. Also wie ist es in Armut zu leben in der Schweiz? Welche Strategien haben Sie? Wie gehen Sie mit Ämtern zum Beispiel um? Was für Gewalt erleben Sie teilweise halt auch von Institutionen, vom System? Und diese Beschreibungen haben wir dann in Alltagssituationen umgesetzt, die dann das Publikum nachvollziehen kann.
Dieser Austausch mit den ExpertInnen habe viel beigetragen zum Verständnis des Themas.
Wir haben viel diskutiert mit den Menschen, was Armut halt auch ist. Es ist teilweise halt auch eine Frage, ob man sich arm fühlt. Es muss nicht unbedingt ein unglückliches Leben sein, aber es ist eben ein hartes, ein schwieriges Leben, ein stressiges Leben.
Das Wohnungsspiel ist teils aufreibend und, obwohl man es in der Gruppe spielt, oft einsam.
Die Menschen, die das Projekt dann spielen, mehr oder weniger, sind eigentlich, während sie die Wohnung besuchen oder halt auch in der Briefgeschichte allein Sie sind Individuen. Was wir halt einfach auch in der Gesellschaft, wo wir oft dazu gezwungen werden. Wir sind auf individuelles Handeln zurückgeworfen. Das ist auch teilweise politisch gewollt. Und wir versuchen durch diese Dramaturgie, die dieses Projekt hat, die Leute am Ende wieder zusammenzuführen.
Zum Schluss gibt es nämlich eine gemeinsame Aufgabe zu lösen. Und im Anschluss bietet ein Nachgespräch Raum fürs Teilen von Überlegungen und Erfahrungen. Dieses Gemeinsame soll einen Weg aus der Armut aufzeigen, sagt Dennis Schwabenland.
Wir glauben, dass man Armut nur zusammen bekämpfen kann, indem man eben halt in erster Linie, was wir halt auch machen in dem Projekt, darüber spricht, dass man sich den Vorurteilen stellt, die man selber hat und irgendwie hinterfragt, warum diese teilweise nicht stimmen und warum wir diese Mythen halt einfach auch in unserer Gesellschaft immer wieder glauben. Und ich glaube, es soll ein Eisbrecher sein, also auch das Publikum, was dann irgendwie kommt zu uns, soll dann eben gemeinsam halt auch danach noch darüber reden, also ihnen die Möglichkeit geben, zusammenzukommen und halt sich zu überlegen, hey, wie kann man eigentlich diese Mythen und diese Vorurteile brechen?
Übers eigene Erleben und gemeinsame Gespräche schafft das interaktive Theaterprojekt also die Möglichkeit, ein verdrängtes gesellschaftliches Problem von der individuellen wieder auf die gemeinschaftliche Ebene zu bringen und das Verborgene sichtbar zu machen.
Nichts funktioniert. Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sieht man es mir an. Nichts klappt. Sieht man mir Armut an? Du kannst doch alles werden. Wenn ich mich ansehe, was ist da?
Das Theaterprojekt Armut, was wäre, wenn ich, läuft bis am 5. Juli. Mehr Infos zur Anmeldung gibt's auf unserer Webseite rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Montag, den 22. Juni. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Es gibt alle Sendungen als Podcast und zur heutigen Sendung beigetragen haben Ursi Grimm und Noah Biu. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen hier um die gleiche Zeit auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.